Laute Kinderstimmen, helles Deckenlicht, häufige Raumwechsel. Autistische Kinder leiden in der Schule häufig unter Reizen, die Nicht-Autistinnen gar nicht aktiv wahrnehmen. Aktuelle Erkenntnisse der Autismusforschung zeigen, dass der Bildungserfolg und die gesellschaftliche Teilhabe betroffener Schülerinnen und Schüler wesentlich davon abhängen, ob es gelingt, individuell relevante Barrieren abzubauen. Die Perspektive betroffener Schülerinnen und Schüler ist bisher aber kaum wissenschaftlich erforscht. Deshalb möchte das Projekt SCHAUT dabei helfen, Barrieren zu identifizieren und nachhaltig abzubauen, mithilfe eines eigens dafür entwickelten Diagnosetools. Die Forschenden möchten herausfinden, was Schulkinder beim Lernen und im Schulalltag möglicherweise so belastet oder überfordert, dass sie die Schule nicht gerne besuchen und folglich nicht so erfolgreich wie möglich abschließen können. Diese Erkenntnisse sollen nicht nur autistischen Kindern helfen, denn von weniger Barrieren profitieren alle Kinder. Mein Name ist Janina Stange. Einen Einblick in das spannende Projekt SCHAUT geben mir heute Professorin Vera Moser von der Uni Frankfurt, Stefanie Fuhrmann und Dr. Marc Benecke vom White Unicorn e.V. Vera Moser ist Professorin für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Inklusionsforschung an der Goethe-Universität Frankfurt. Stefanie Fuhrmann ist Geschäftsführerin des White Unicorn e.V., dem Verein zur Entwicklung eines autistenfreundlichen Umfelds. Der bekannte Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke ist Vorstandsmitglied des White Unicorn e.V. und engagiert sich in der Aufklärung über den früher sogenannten Asperger-Autismus. Zusammen arbeiten meine drei Gesprächspartner im Projekt SCHAUT, das zur Förderlinie Förderbezogene Diagnostik in der inklusiven Bildung im Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gehört. Frau Fuhrmann, Frau Moser, Herr Benecke, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können.
Guten Tag aus Köln.
Hallo aus Berlin.
Hallo aus Frankfurt.
Wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Frau Moser, ich habe gerade schon kurz angerissen, worum es in SCHAUT geht. In welchen Schritten gehen Sie im Projekt genau vor, um Ihr Diagnosetool zu entwickeln?
Wir haben mit den Vorarbeiten von White Unicorn schon einen gewissen Überblick gehabt, welche Barrieren autistische Menschen an der Teilhabe an der Gesellschaft hindern können und haben die dann adaptiert für Schulkinder. Um die geht es uns. Wir untersuchen Kinder im ersten Schuljahr und dann zu Beginn der Sekundarstufe 1. Und zwar alle Kinder eines Jahrganges in ausgewählten Schulen, die im Projekt beteiligt sind. Und wir haben ein Diagnosetool entwickelt aus diesen Vorarbeiten des Vereins und das setzen wir ein in diesen Altersklassen und werden dann oder haben das auch schon in der ersten Erhebungsphase gemacht, altersspezifisch und schulbezogen untersucht, welche Barrieren Kinder an diesen Schulen als besonders häufig benennen, ohne aber dabei zu unterscheiden, was sind ausgewiesene autistische Schülerinnen und andere, weil wir einfach sehen, wir wollen nicht in so einer Zwei-Welten-Logik arbeiten. Und außerdem haben wir ja viele Barrieren, die Menschen in unterschiedlicher Weise belasten, mit oder ohne Autismusdiagnose. Und auf der Grundlage jetzt dieser ersten Erhebungswelle sind wir dann in die Schulen gegangen und haben den Schulen einzelschulspezifisch zurückgemeldet, welche Barrieren wir bei ihnen identifizieren konnten. Und machen dann einen Workshop, der auch geleitet ist von einem sehr umfangreichen Leitfaden, der zeigt, welche Barrieren wie auch bearbeitet werden können. Und das ist die Grundlage auch für diesen Workshop, der dann mit Mitarbeitenden aus dem Forschungsteam und Lehrkräften gemeinsam gestaltet wird, um herauszufinden, was könnten sie verändern.
Haben Sie da ein Beispiel?
Man erlebt sehr viel Durcheinander in Schulen. Das kennt man aus eigener Erfahrung immer so die Situation, wo Pausen beginnen oder Klassen gewechselt werden. Dann wäre zum Beispiel eine typische Möglichkeit, das zu reduzieren, zum Beispiel separate Räume auch zu schaffen, wo Kinder sich zurückziehen können, Ruheräume oder vielleicht auch versetzte Pausenanfänge, um nicht so ein Gedränge zu haben. Also wir erwarten gar nicht eine Raketenwissenschaft, sondern was ist im Rahmen der Möglichkeit dieser Schule gegeben? Und dann testen wir nach einem Jahr nochmal die Kinder, um zu sehen, hat das eigentlich gewirkt? Und machen dann am Ende noch weitere Fortbildungsworkshops, aber das können wir vielleicht später noch genauer erzählen.
Frau Fuhrmann, Sie haben bereits 1600 Schülerinnen und Schüler aus den Eingangsklassen an Grundschulen und weiterführenden Schulen in verschiedenen Bundesländern befragt und die Fragebögen gemeinsam mit der autistischen Community entwickelt. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, was mögliche Barrieren sein können?
Ja, die Barrieren haben wir zusammengesammelt und zwar durch Umfragen aus der Community. Das waren sehr viele Beispiele und wir haben pro Barriere, zum Beispiel Lautstärke, dann die vier wichtigsten genannten Hauptbarrieren zusammengesammelt. Das wären jetzt in diesem Fall Lautstärke, die Schulklingel, die sehr laut ist. In der Pause gibt es viel Lärm. Wenn es in der Klasse still ist, sind die anderen Mitschüler laut hörbar. Oder während der Stillarbeit fällt etwas hörbar scheppernd herunter oder Blätter rascheln. Das heißt, wir haben diese Beispiele genommen, weil sie am häufigsten benannt wurden von Autisten aus der Community und haben dann die Kinder in den Schulen allerdings nur an zwei Beispielen befragt, wie intensiv sie diese Barriere erleben, sodass wir dann hören konnten von den Schülern, wie schlimm finden sie zum Beispiel, dass die Schulklingel sehr laut ist.
Das sind ja durchaus Punkte, die auch andere Kinder stören könnten. Ich finde, das verdeutlicht auch nochmal, warum es Sinn macht, nicht in diesen Schubladen zu arbeiten, sondern alle Kinder anzuschauen. Herr Benecke, ich möchte nochmal auf das Projektsetting zurückkommen. Bei SCHAUT arbeiten Forschende aus der Sonderpädagogik und den Sozial- und Bildungswissenschaften auf Augenhöhe mit der Community der Autistinnen und Autisten zusammen. Was ist daran aus Ihrer Sicht so besonders?
Dass wir sehr viele Leute erreichen können, die nicht diagnostiziert sind eigentlich. Also es ist halt so, direkt vom Forschungsansatz her wird es nicht aufgeteilt, dass man nicht bereits bestehende Diagnosen jetzt übernimmt und sozusagen dann eine Grundannahme einführt, die jetzt überhaupt nicht geprüft ist. Bei den Hoch- und Höchstbegabten sehen wir auch immer mal wieder Autisten und Autistinnen drunter, die da aber sehr wenig auffallen, weil die, um überhaupt in diese Trainings reinzukommen, natürlich schon sehr, sehr stark angepasst sind. Also die sind sehr auffallend unauffällig. Und dann auch bei meinen eigenen Studierenden, weil wir haben ja so ein super Spezialthema auch, wo man sich auch erstmal reinfuchsen muss und alle sagen, die Eltern, die Großeltern, die Freundin, hör mal, du spinnst, das ist total ekelig und gruselig. Also Kriminalbiologie und so. Und dann gehört da auch schon was dazu. Und das finde ich das Gute, dass das hier alles sehr breit und, wie Sie das auch gerade schon gesagt haben, sehr an der Wurzel, nämlich bei den Kids, bei den ganz kleinen Kindern schon mal direkt abgebildet wird. Ich muss übrigens sagen, es könnte sogar sein, dass die angeblich normalen Schüler und Schülerinnen, die sich auch durch dergleichen, was die Stefanie gerade angedeutet hat, gestört fühlen, dass die vielleicht halt gar nicht so normal sind, nur dass die schon bereits extrem stark maskieren und deswegen nicht auffallen, ne?
Frau Fuhrmann, können Sie in dem Kontext auch noch mal sagen, was der White Unicorn e.V. genau macht und wen er repräsentiert?
Der White Unicorn e.V. ist ja ein Verein zur Entwicklung eines autistenfreundlichen Umfeldes. Das heißt, wir suchen diese Barrieren in verschiedenen Lebensbereichen heraus. Wir arbeiten hier vor allem wissenschaftlich im Bereich der Soziologie der Umfragen, zum Beispiel im Sportbereich. Versuchen wir auch herauszufinden, was stört die Kinder im Sportunterricht ebenso wie in sportlichen Aktivitäten allgemein. Wir gehen in Kooperationen mit verschiedenen Partnern, die sich wissenschaftliche Daten wünschen, zum Beispiel um herauszufinden, wo Barrieren auch im Arbeitsleben sind oder bei Veranstaltungen in Museen, sodass wir hinterher sagen können, wir bilden alle Sozialräume der Gesellschaft ab und können hier qualitativ hochwertiges Material, dessen gewissen Wissenschaftsanspruch auch standhält, verbreiten in die Bevölkerung, sodass die Eltern von Autisten, Autisten selbst, Arbeitgeber von Autisten hinterher die Literatur nehmen können, sie lesen können. Wir versuchen, das in einfacher Sprache zu schreiben, sodass wir nicht im Elfenbeinturm festhängen und niemand weiß, um was es geht, sondern dass es jeder lesen kann. Wir übersetzen auf Englisch, wir arbeiten mit der internationalen autistischen Community zusammen, sodass wir dem Anspruch gerecht werden, für Autisten da zu sein.
Es geht also darum, aufzuklären, das Thema in die Gesellschaft zu tragen und darüber zu informieren, was Autismus bedeutet. Dabei aber wegzukommen von diesem Diagnosemodell und den Schubladen. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage. Dass im Projekt ja ein neurodiverses Verständnis von Autismus im Fokus steht. Was bedeutet das?
Das heißt, dass die Neurobiologie oder überhaupt die biologische Vielfalt im Vordergrund steht. Wir gehen davon aus, dass die autistische Art zu sein in Ordnung ist und die Verarbeitung von Informationen sich zwar unterscheidet, aber deshalb nicht schlechter ist. Die ist bloß anders, ein bisschen chaotischer, wirkt es im Außen, weil wir jedes bisschen an Information intensiver aufnehmen und auch anders strukturiert verarbeiten, wie es von der Mehrheit bekannt ist und erwartet wird, so dass wir sagen, es muss möglich sein zuletzt, dass die Neuromehrheit, also die sich in einer Art und Weise verhalten, wie es normalerweise erwartet wird, sich genauso in einer Schule wohlfühlen kann wie eben eine Neurominderheit.
Es ist wirklich immer noch so, dass in den allermeisten Fällen, wenn man über Autismus spricht, die Leute denken, ich kann also irgendwie Mikado-Stäbe in die Luft schmeißen und dann wissen die Autisten und Autistinnen genau, wie viele Stäbchen das sind. Und das ist eigentlich genauso problematisch, weil es natürlich überhaupt nicht gehäuft höchstbegabte Autisten und Autistinnen gibt. Das ist halt totaler Unsinn, weil die allein durch die soziale Behinderung von außen häufig dann den Zugang zu, sagen wir mal, breiter Bildung dann nicht finden. Und eventuell aber auch durch die starken Störungen super depressiv werden und so weiter und sich dann auch nicht in den Bereichen, die sie jetzt interessieren, bilden können. Also das muss ich sagen, also nicht nur das negative Stigma, sondern auch das positive Stigma kann genauso stören.
Frau Fuhrmann, Sie haben sich auch kritisch mit der umstrittenen ABA-Therapie auseinandergesetzt. Grundlage dieser sogenannten angewendeten Verhaltensanalyse ist es, autistischen Kindern unerwünschte Verhaltensweisen abzutrainieren. Was wird daran konkret kritisiert und warum ist aus Ihrer Sicht ein Abbau von Barrieren der bessere Weg?
Ja, also ich habe mich aus diesem ABA-Sektor damals bewusst rausgenommen. Ich habe früher Elternbegleitung gemacht und habe auch Familien begleitet, die sagen, mein Kind muss in die Psychiatrie, mein Kind braucht Sprachtherapie und Ergotherapie und Physiotherapie und ABA. Und die hatten da so ein Gesamtpaket für die Kinder. Und mir persönlich ist dabei aufgefallen, dass die Kinder schon sehr früh selbst fremd verletzendes Verhalten zeigen, also sich selbst zum Beispiel mit dem Schädel gegen die Wand schlagen, weil diese Konditionierung hat den großen Nachteil, dass man zwar das autistische Verhalten vielleicht nicht mehr zeigt, man schwankt nicht mit dem Körper hin und her, man wuselt nicht mit den Händen rum, man bildet nicht ständig den Hyperfokus, weil man sich nur auf eine Sache konzentriert, was typische Verhaltensweisen wären, die autistisch sind, die nicht erwünscht sind. Und das kriegt man abdressiert, allerdings kommt man ja mit dem Leben nicht mehr klar. Und das sieht man bei diesen Kindern eben häufig schon. Deshalb habe ich mich von diesem ABA komplett abgewandt und kann dazu eigentlich nur sagen, dass ich es gruselig finde, und weiß, dass erwachsene Autisten sehr häufig von Folter sprechen im Rahmen von ABA.
Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, ich bin jetzt auch keine ABA-Expertin, aber überhaupt die Idee, verhaltenstherapeutisch an Probleme, die unter das große Spektrum jetzt Behinderung fallen, ist ein Ansatz, der eigentlich auch in ganz vielen anderen Feldern ganz kritisch zurückgewiesen worden ist, vor dem Hintergrund, ich werde als nicht passend adressiert. Ja? Und ein kleines Kind, was erlebt, irgendwas stimmt mit mir nicht, mit mir muss man ständig irgendwas machen und ich kann gar nicht so sein, wie ich bin. Ja? Das wirkt natürlich auch auf das Selbstbewusstsein und auch auf die Wahrnehmung von Menschen, die offensichtlich nicht dem Normalitätsschema entsprechen, ja schon auch sehr beeinträchtigen und stützt auch so ein Stückchen das Bild von zwei Welten. Da sind die einen, die sind normal und da sind die anderen, die passen nicht. Und das versucht ja genau das Inklusionsthema umzudrehen. Wir machen nicht die Menschen passend, sondern das System passend.
Tragen diese Erfahrungen denn auch dazu bei, dass Sie zu einer Systemänderung beitragen wollen, hin zu mehr Akzeptanz und größerer Anpassungsfähigkeit, also kurz zu barriereärmeren Schulen?
Ja, genau, das ist der Ansatz. Also Inklusion eben im Sinne dieser sogenannten 4As, also das System muss sich verändern, es muss adaptiv sein, es muss akzeptabel sein für diejenigen, die es nutzen, es muss auch zur Verfügung stehen und zwar auch wohnortnah. Das sind alles Prinzipien, die mit der UN-Behindertenrechtskonvention verbunden sind. Und da wir in einer globalen Welt sowieso Diversität zunehmend verstärkt erfahren, wahrnehmen, ist klar, dass wir nicht auf einzelne Personen irgendwie Systeme ausrichten können, das wären ja dann hochspezialisierte Systeme, sondern dass wir die Systeme so fluffig machen müssen, dass sie adaptiv, aber auch sensitiv genug sind, damit alle, die dort wohnortnah beschult werden, ich rede jetzt hier von Schulen, sich dort wohlfühlen können und sich optimal entwickeln können.
Ich wollte noch mal ein harmloses Beispiel dazu sagen, wie das geht. Ne? Also in der Autismusbibliothek in London zum Beispiel, da ist es so, dass bevor jemand dorthin geht, kriegt man halt umfangreiche Informationen, zum Beispiel wie viele Bilder im Treppenhaus hängen und dass manchmal die Bilder umgehängt werden, je nachdem, zum Beispiel, weil eins kaputt gegangen ist oder weil aus saisonalen Gründen und so weiter. Und die Erfahrung ist, dass dann alles gut ist. Das heißt, solange die Autisten und Autistinnen, die da hingehen, das wissen, dass die Bilder sich ändern können, ist das überhaupt kein Problem. Es geht also zum Thema adaptiv sein auf beiden Seiten. Also die Autisten und Autistinnen sind auch adaptiv, die wollen halt nur wissen, was los ist.
Das sind ja jetzt alles Sachen, die wirklich leicht umsetzbar sind. Wo man jetzt nicht denken würde, oh, das ist ein Riesenaufwand und das kostet total viel.
Wobei die Umsetzung hier, möchte ich mit Vorsicht anmelden, dass es natürlich nicht funktioniert, wenn die Klassenstärke weiterhin 30 Kinder hat. Und man sämtliche Räume wie Ruheräume, Kreativräume, Bewegungsräume in Schulen streicht und denkt, das wäre jetzt Inklusion. Wir machen mehr Kinder auf weniger Platz und setzen einen Sonderpädagogen dazu. Es braucht natürlich schon zusätzliche Gebäude für zusätzliche Räume, um die Klassenstärke geringer zu gestalten. 20 Kinder pro Klasse wären Standard für ganz Deutschland notwendig, um Inklusion gerecht werden zu können überhaupt.
Sie haben ja alle zahlreiche Erfahrungen gemacht. Können Sie noch mal sagen, warum Ihnen das Projekt persönlich so wichtig ist?
Also ich bin Autistin und mir persönlich ist das Projekt wichtig, weil ich denke, dass Autisten in der Gesellschaft einen sehr wertvollen Platz und Beitrag haben. Autisten können viel, sind viel, wissen viel, haben ganz tolle Eigenschaften als Menschen. Das ist nichts Herausragendes wie Streichhölzer zählen auf einen Blick, sondern ganz normale Basiseigenschaften. Zum Beispiel, man interessiert sich für Reha-Wissenschaften oder für Forensik oder was auch immer und kann da seinen Beitrag leisten, ist allerdings nur wegen so Kleinigkeiten wie es gibt kein Homeoffice nicht integrationsfähig in eine Firma. Und das ist natürlich sehr schade, weil gerade so Kleinigkeiten wie Homeoffice können einen Autisten eben sehr arbeitsfähig machen. Und das sind Sachen, die mir so wichtig sind, dass die Autisten eben Bildung erhalten können. Es ist schon wichtig, dass man einen Schulabschluss hat. Es ist wichtig, dass man einen Arbeitsplatz hat. Es ist wichtig, dass man auch in ein Museum gehen kann. Und wenn die Rahmenbedingungen angepasst sind, können, denke ich, Autisten und Nicht-Autisten gegenseitig voneinander profitieren. Und deshalb ist mir der Verein so wichtig.
Ja, da kann ich vielleicht gleich anschließen und möchte auch den Auftakt von diesem Projekt noch mal kurz erzählen. Nämlich Stefanie Fuhrmann kam in mein Büro damals noch an der Humboldt-Universität und sagte, den ich als größtes Kompliment für meine Forschung bis jetzt empfunden habe, den Satz, Frau Moser, Ihre Forschung macht mir keine Angst. Und das fand ich deswegen so bemerkenswert, weil ich genau so auch mein Verständnis von Sonderpädagogik verstanden habe, mir die Umstände anzugucken, die das Leben für Menschen mit beeinträchtigten Behinderungen es schwer machen und auch historisch zu erklären, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir in so getrennten Welten leben möglicherweise und auch so ein Spezialistentum so hochhalten. Und deswegen finde ich dieses Projekt aus verschiedenen Gründen so wichtig. Erstens zu zeigen, es ist das Wissen über Autismus ist nicht in den Lehrbüchern der Sonderpädagogik, sondern das ist in der Community und das, was Marc Benecke vorhin ja auch erzählt hat, es braucht zum Teil nur so wenig, aber das wissen nicht Autisten überhaupt nicht und insofern ist dieses Expertenwissen so viel wert und wenn es zusammenkommt mit WissenschaftlerInnen, die dafür bezahlt werden, wie ich zum Beispiel, dann hat man einen unglaublichen Mehrwert, weil man jetzt auch einfach auf beiden Seiten eine ganz andere Community erreicht. Also man erreicht die Wissen mit einem wirklich neuen Wissen auch oder Wissensstand. Und man erreicht aber eben auch über die Community viel mehr Menschen. Es würde ja sonst keiner jetzt Arbeiten von mir lesen aus der autistischen Community. Aber wenn Marc Benecke es postet, dann habe ich gleich 50.000 Leserinnen mehr möglicherweise. Und die UN-Behindertenrechtskonvention basiert auf dem Grundsatz Nothing about us without us. Und das ist in diesem Projekt, finde ich, so großartig verwirklicht. Und für manche Kolleginnen von mir in der Wissenschaft ist es auch manchmal ein Schock, wenn Stefanie Fuhrmann sagt, bis hier und nicht weiter. Das hat uns auch schon renommierte Forschungskooperationen sozusagen verhindert. Aber das ist für die Wissenschaftscommunity unglaublich wichtig, das zu sehen und das zu verstehen. Warum sagt eigentlich jemand bis hier und nicht weiter? Und da, ja, finde ich, betreten wir ungeheuer großes Neuland. Und da muss ich dem BMBF eben auch nochmal danken, dass es uns die Möglichkeit gegeben hat, hier so hochkarätig auch finanziert eine partizipatorische Forschung in diesem Feld zu initiieren.
Und so soll es ja auch sein. Ihr Projekt ist ein tolles Beispiel für gelingenden Transfer und Forschung, die direkt an den Schulen etwas bewirkt.
Ich finde es wirklich super, dass unser Projekt schon mit so jungen Menschen anfängt, mit den Kids anfängt, weil einfach jedes Jahr des Selbstzweifelns, des Leidens, wie die Stefanie es auch geschildert hat, also bin ich richtig oder was ist denn jetzt eigentlich los oder so, aber auch wirklich die Verletzungen, die innerlichen und die äußeren und so, die lassen sich halt wirklich meiner Auffassung nach mit wirklich relativ einfachen Techniken so stark mildern, dass sie halt auf das Niveau kommen, wo dem jeder Mensch ausgesetzt ist. Ne? Ich meine, wir können jetzt nicht alle in Zuckerwatte packen, auch Autistinnen und Autistinnen nicht, aber das ist doch schön, wenn man nicht mehr die ganze Zeit sich so elend oder seltsam oder fremd fühlen muss, ohne zu wissen, warum. Weil es ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn ich weiß, warum ich anders bin. Aber wenn ich einfach null Ahnung habe, was jetzt eigentlich dieses alienartige Fremde ist, was auch super viele Autisten und Autistinnen beschreiben, dass sie denken, die ganze Welt, sie sind irgendwie auf die Welt gepflanzt worden, auf einen fremden Planeten oder so. Das sieht man auch in Zeichnungen ganz oft, dass sie sich also als Aliens oder Fremdkörper oder Tiere, die es gar nicht gibt oder sowas zeichnen. Und das ist ja schön, wenn das die Fantasie fördert, aber besser ist es, glaube ich, wenn einfach ein bisschen freundlichere, liebevolle, gütige Lebensbedingungen herrschen und wie die Stefanie richtig sagte und dann natürlich die Gesellschaft auch noch was davon hat, weil halt natürlich Menschen auch was leisten können.
Und deshalb fängt man am besten einfach so früh wie möglich an. Am besten in der Grundschule oder noch besser in der Kita, um aufzuklären und Barrieren abzubauen.
Der große Vorteil, wenn man früh anfängt, ist ja, dass das autistische Kind dann schon lernt, wie es gut lebt. Mir ist das jetzt bei dem Gewusel mit allen zusammen zu essen zu viel. Ich möchte lieber zurückgezogen essen. Dann kann das gleich eine Lebenskultur entwickeln, die ihm selbst die Möglichkeit gibt, danach konzentriert weiterzuspielen mit den anderen, weil es eben nicht im Großraum mit den anderen ist, sondern sagt, okay, komm mal eine Freundin von mir mit, wir essen da hinten in der Ecke. Und dann weiß es einfach, okay, ich esse am besten in der Ecke zu zweit. Und je früher das autistische Kind lernt, wie es gut lebt, je besser ist es für alle Beteiligten. Weil wenn man das Kind in selbiger Situation zwingt, am Essenstisch sitzen zu bleiben, schlägt es um sich, wird wenig essen, kann sich nicht konzentrieren, hasst hinterher alle Menschen. Es hat überhaupt keine Vorteile. Deshalb finde ich möglichst früh anfangen wichtig.
Das ist ja dann auch eine entscheidende Frage von Lebensqualität bei den Kindern und bei allen Beteiligten.
Und Erzieher leiden auch drunter, wenn die Bedingungen so schrecklich sind, dass die Autisten anfangen, um sich zu schlagen, weil sie sich gequält und misshandelt fühlen. Dann hat der Erzieher auch keinen Spaß und die anderen Kinder auch nicht und die Eltern auch nicht und niemand. Exklusion macht keinen Sinn.
Definitiv, das wird ganz klar. Frau Moser, Sie haben das am Anfang schon mal erwähnt und das passt gerade auch ganz gut. Es geht in Ihrem Projekt auch um Fortbildungskonzepte, also wie man Erzieherinnen und Erzieher und auch Lehrerinnen und Lehrer besser schulen kann im Umgang mit Autistinnen und Autisten. Deshalb würde ich da gerne nochmal nachfragen. Was haben die Schulen am Ende konkret in der Hand, wenn ihr Projekt erfolgreich beendet ist?
Wir machen am Ende tatsächlich Fortbildung. Wir können ja nicht alle fortbilden, aber wir haben ein Tool, nämlich dieses Barriereabbautool. Das ist eine inzwischen auch über 100-seitige Handreichung, die nicht nur über die Barrieren aufklärt, sondern auch ein neurodiverses Verständnis von Autismus erstmal an den Anfang stellt, aber dann auch zeigt, das und das und das könnt ihr tun. Und deutlich wird auch, dass unser Projekt zeigt, das ist auch alltagstauglich. Also das, was wir
zeigen, das ist nicht nur dieses Diagnosetool, was eingesetzt werden kann, relativ niedrigschwellig auch, um herauszufinden, unter welchen Barrieren leiden eigentlich meine Kinder hier. Ja, also das ist alltagstauglich und niedrigschwellig und ebenso dieses Schulentwicklungstool. Und ich glaube, damit haben wir einfach ein Material, was jeder nutzen kann und das einsetzen kann. Das, was Sie vorhin schon mal bemerkt hatten, dass viel Forschung in den Schulen nicht ankommt. Das liegt aber auch tatsächlich nicht nur sozusagen an den Einzelprojekten, sondern es liegt ja auch an der Frage, wie viel Zeit haben Schulen? Der Druck auf Schulen ist immens aus verschiedenen Gründen, die wir alle kennen. Aber auch, wie sehr wird Schulentwicklung überhaupt verlangt? Und was stellt man sich eigentlich auch unter den Zielen von Schulentwicklung vor? Also da finde ich, hat jetzt mal ganz jenseits unseres Projektes Deutschland ein deutliches Steuerungsdefizit, weil nicht klar ist, wohin wollen wir eigentlich, wenn wir Schulen auffordern, inklusive Schulen zu werden. Und da fehlt mir in den meisten Bundesländern, aber auch auf Ebene des Bundes, tatsächlich auch eine breite Diskussion darüber, was gewinnen wir, wenn wir Inklusion oben auf die politische Agenda setzen. Im Moment sieht es immer noch so aus, wir können das mal machen, wenn wir gerne möchten oder wenn wir Zeit haben. Und das ist eine Interpretation, die läuft der UN-Behindertenkonvention zuwider. Das ist eine Verpflichtung, eine Umsetzungsverpflichtung. Und wie das auch zu den anderen Zielen von Schule passt, das kann man nicht immer nur den Einzelschulen überlassen. Guck mal, wie ihr das irgendwie hinkriegt. Selektion und Leistungserzeugung und Inklusion, das sind zum Teil sehr widersprüchliche Agenten. Da braucht es einfach viel mehr Steuerung und Klärung in den Ländern und auf Bundesebene.
Und da denke ich, kann unser Projekt einen Beitrag dazu leisten sogar.
Auf jeden Fall, weil ich versuche schon seit über 10 Jahren die Diskussion anzufeuern, was sind denn Standards für Inklusion? Also im Moment ist es so, dass jede Schule sagen kann, wir sind übrigens eine inklusive Schule, weil wir haben uns so genannt. Es gibt keine Kriterien, an denen Eltern oder auch die Schülerinnen selber ablesen könnten, was setzen sie da eigentlich? Sind das gerechtfertigte Kriterien oder gibt es überhaupt welche? Und kann ich was einfordern? Und daran krankt tatsächlich für mich vor allen Dingen die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.
Das ist die ideale Überleitung zu meiner schon letzten Frage. Wo sehen Sie das größte Potenzial und die größte Baustelle beim Thema Inklusion an Schulen?
Also ich sehe als größtes Potenzial, dass die Schulen wirklich anfangen können, ein universelles Design umzusetzen, was allen Schülern zugutekommt. Ich denke, dass die Bildungsqualität deutlich steigt. Bei Klassenstärken um 20 Kindern, bei Ruheräumen, bei Pausenhöfen, die auch Zonen haben, in denen man entspannt sein kann, bei Kreativräumen und Bewegungsräumen in Schulen als Standardoptionen. Das größte Hindernis sehe ich, dass das ganz weit weg von der Lebensrealität aktuell ist. Wir sind aktuell bei keine einzigen von genannten Zusatzräumen und Klassenstärken von bis zu 33 Kindern. In Schulen, die gar nicht wissen, wohin damit, mit einem Sonderpädagogen, der dann überfordert alles machen soll. Somit sehe ich als ein bisschen ein Problem einerseits die Forderung an die Schulen, dass sie inklusiv sein müssen und das Kind ja in die Schule muss. Und andererseits aber in Deutschland ja keine Bildungspflicht, sondern Schulpflicht herrscht. Das heißt, das autistische Kind kann auch nicht raus und mal zu Hause lernen, weshalb wir zum Beispiel Fernschulkurse empfehlen auch, um zu sagen, gut, wenn im Sozialraum die Schule eben keine Möglichkeiten bietet, dass das Kind dort vor Ort zur Schule gehen kann, dann soll das Kind halt zu Hause so lange wenigstens im Sinne vom SGB IX Teilhabe erfahren über ein Teilhabeassistenzen und Fernunterrichtsmaterial, sodass in der Schulanbindung überlegt werden kann, okay, wir bauen vielleicht noch ein Gebäude dazu, da kommen Ruheräume rein, sodass das autistische Kind vielleicht einen Tag in der Woche dahin kann. Also es muss sozusagen Barriereabbau passieren, damit das Kind überhaupt an Schule gehen kann. Und im Moment geht das so gut wie nicht. Also viele autistische Kinder sind zu Hause. Eltern werden vors Familiengericht gezerrt, weil das autistische Kind zu Hause ist. Und jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Die Eltern sind schuld, weil das Kind nicht in die Schule geht. Die Schule sagt, nein, die Eltern sind schuld. Alle sagen, die Eltern sind schuld, aber eigentlich heißt es dann ja letzten Endes für das Kind im Erleben, ich bin schuld, weil ich nicht zur Schule gehe, was den Lernerfolg auch nicht höher macht. Das sehe ich als ganz riesiges Problem.
Die Chancen dieses Projektes sind zu zeigen, Inklusion ist machbar. Wir haben niedrigschwellig, wirklich einfach einsetzbare Instrumente, die auch keine hohen Anforderungen an die Umsetzung stellen, im Sinne von, man muss unglaublich kreativ und so weiter sein, sondern das, was wir haben, lässt sich auch adaptieren und verändern. Das ist das eine. Das zweite, der absolute Gewinn ist zu zeigen, wie funktioniert partizipatorische Forschung, was ist der Mehrwert von partizipatorischer Forschung. Und das größte Problem sehe ich eben, dass unser Land nicht wirklich erkannt hat, dass es eine konkrete Umsetzungspflicht der UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Wir haben im Moment nur 2 Bundesländer, die wirklich im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention jede Schule als eine inklusive Schule freigeben. Alle anderen 14 Bundesländer haben den alten Haushaltsvorbehalt im Schulgesetz verankert. Das heißt, jede Schule in den anderen 14 Bundesländern außer Hamburg und Bremen kann sagen, Inklusion gerne, aber bitte nicht bei uns.
Ja, nichts hinzuzufügen.
Dass die Baustelle groß ist, ist auf jeden Fall ganz deutlich geworden. Aber auf der anderen Seite auch, dass das wirklich ein tolles Projekt ist, das dem entgegenkommt.
Ich möchte noch einen Schlusssatz hinzufügen. Wenn Stefanie Fuhrmann das Ganze nicht angefangen hätte, gäbe es dieses Projekt nicht. Ich hatte mit Autismusforschung vorher gar nichts zu tun. Und alles, was wir jetzt in diesem Projekt entwickeln, ist wirklich auf ihre Initiative zurückzuführen. Und das möchte ich hier nochmal ganz deutlich machen. Danke, Stefanie.
Der Dank geht zurück.
Man merkt auch, dass sie sich gesucht und gefunden haben.
Ich komme ja aus einer Community, ich könnte das ohne alle anderen gar nicht. Ich bin bloß die immer vorgeschickt wird, weil ich habe keine Probleme, auf der Bühne zu stehen und frei zu sprechen. Und das ist bei Autisten oft so, dass die das nicht so gern machen. Und bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich erst zu Hause. Deshalb schicken mich immer alle vor, aber ich bin gar nicht allein.
Das sind gute Schlussworte, die nochmal zeigen, wie wichtig die Community im Projekt ist. Ganz herzlichen Dank an Sie alle für das spannende Gespräch.